Vielen Dank, Daniel. Schön, euch zu sehen. Ich genieße mal ganz kurz die Aussicht, ja? Freue mich, mit euch heute Ostern zu feiern und auch natürlich mit euch zu Hause. Das ist total ein Vorrecht und genial. Das ist eigentlich so den wichtigsten Feiertag, wichtiger als Weihnachten. Die Melli hat das am Gebetsgottesdienst am Donnerstag so schön auf den Punkt gebracht. Und ja, eigentlich habt ihr das alles schon gehört, was ihr hören musstet, weil der Daniel und das Lobpreisteam, die haben das fantastisch auf den Punkt gebracht. Also wenn du jemanden hast, der Osterpredigt lieber komprimiert mag, kannst du das einfach weiterschicken. Das ist perfekt, das ist super. Ostern zusammengefasst und auch das, was Simone eben sagte, dieses eigentliche Drama ist, dass Menschen ohne Jesus sind. Und das wirkliche Drama ist ja, wenn sie ohne Jesus sterben. Das ist das schlimmste Drama. Und bevor wir einsteigen in das Wort für heute Morgen, mag ich noch kurz beten. So, ich lade dich ein, die Augen zu schließen, einfach vor Gott nochmal bewusst zu sein und mit mir Gott zu bitten, dass er das lebendig macht. Vater im Himmel, ich danke dir für die Bibel, für dein Wort, das du uns gegeben hast, das Menschen ja vom Heiligen Geist inspiriert aufgeschrieben haben. Wir danken dir so sehr dafür, dass du uns das gegeben hast. Und ich bete, dass du deinen Heiligen Geist heute ganz, ja, ohne Maß einfach schenkst, hier mitten rein in unseren Saal, in jede Person, die hier anwesend ist, in jeden, der das gerade jetzt live zu Hause mitschaut oder mithört und auch jeden, der das später mithört oder anschaut. Ich bete, Geist Gottes, dass du Raum einnimmst, weil ohne dich kann selbst ein Text aus der Bibel, ja, wirkungslos bleiben. Es gibt Menschen, die kennen technisch, intellektuell die Bibel, aber sie haben null Ahnung davon, wer du bist und dass du real bist, dass du erlebbar bist, dass du in Menschen wohnen möchtest. Und mein Gebet ist, Gott, dass es heute Morgen mehr werden. Mindestens einer mehr und am liebsten noch viel mehr, auch durch diese Osterbotschaft, die wir gemeinsam heute rausrufen möchten in die Welt. Denn du, Jesus, bist auferstanden. Du bist unser Held. Du bist der, der für uns gestorben ist. Du bist ans Kreuz gegangen an unserer Stadt. Und Geist Gottes, es ist mein Gebet, dass du das lebendig machst. Und auch uns, die wir schon mit dir unterwegs sind, lange oder kurz, egal wie viele Tage oder Jahre das sein mögen. Mach uns das heute ganz frisch bewusst. Offenbar dich uns als der Gekreuzigte, als der Auferstandene, als der Allmächtige, als der einzig wahre Gott. Ich bete das und verlasse mich auf dich, Geist Gottes. Ehre sei dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, es ist total einfach, eine Osterpredigt zu schreiben. Weil es ist, du musst dir keine Gedanken machen. Also man kann auch an Ostern was anderes predigen, aber du musst dir keine Gedanken machen, was ist denn dran am Sonntag? Und? Es ist total schwer, eine Osterpredigt zu schreiben, weil du dir jedes Jahr oder normal wechseln Bernd und ich uns ab, jedes zweite Jahr dir Gedanken machst, naja, was bringen wir denn dieses Jahr? Wie präsentieren wir jetzt die gleiche Botschaft nochmal auf ansprechende Weise, damit Menschen sie wirklich ins Herz aufnehmen? Und das Fazit, was du ziehen kannst, wenn du dich mit einer Unmöglichkeit konfrontiert siehst, dieser Art, ist ganz einfach wiederum. Gib einfach auf und überlass Gott die Arbeit. So habe ich das gemacht in der Predigtvorbereitung. Ich habe gesagt, Herr, wenn du da nichts dazu tust und in die offenen Herzen gibst, dann passiert nichts. Und wenn du dein Herz zumachst, passiert auch nichts. So ist es, liegt's an dir und am Heiligen Geist und ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun, habe ich mir so gedacht. Das habe ich mich aus der Affäre gezogen. Nein, im Ernst, es ist er, der es uns offenbart. Ich bin 15 Jahre durch diese Welt gelaufen, war auf dem Papier evangelisch, als Baby getauft, konfirmiert und wäre genau so in die Hölle gefahren. Es hat mir nichts genutzt, weil ich nicht verstanden habe, was das Kreuz mit mir zu tun hat. Ich weiß nicht warum, ich weiß, dass in der Schule mal Leute bei uns waren, mindestens zweimal, die wirklich wiedergeboren waren, die wirklich wussten, wer Jesus ist und was das Erlösungswerk bedeutet und dass man sich bekehren muss, dass eben nicht alle automatisch in den Himmel kommen, was ja viele große Kirchen lehren. Ich habe das an so Heftchen festgemacht. Ich weiß, da gab es Versuche von Gott schon früher in mein Leben zu kommen, aber ich habe es erst kurz vor meinem 15. Geburtstag geschnallt und dann ist es richtig, dann hat es richtig gerappelt in mir. Und diese Sehnsucht, dass Menschen das verstehen, die bewegt mich heute Morgen ganz besonders. Dieser innere Schrei, dass es keinen gibt, auf den ich habe Einfluss nehmen können, auf irgendeine Weise, der es nicht gewusst hat. Was jeder daraus macht, ist dann seine Entscheidung. Aber er soll es wenigstens gewusst haben. Ich will nicht die sein, die es ihm verschwiegen hat. Ich will nicht schuldig sein an fremdem Blut. Ich will es gesagt haben. Das ist sehr ernst und kurze Auflockerung, ist eben ein Witz eingefallen in der Lobpreiszeit. Seid ihr bereit? Okay, die Seite ist bereit. Hier hat einer, oh, danke, ja, okay, dann ist es für beide, ihr dürft alle mithören. Geschehen an einem wunderschönen Tag in Deutschland, Sonnenschein, so wie heute, noch ein bisschen wärmer, 10 Grad wärmer, Serpentinenstrecke, sehr enge Kurven, zwei Autos begegnen sich in einer Kurve, eine Frau in einem Cabriolet, ein Mann hat aufs Fenster runtergekurbelt, genießt die Sonnenstrahlen auf seinem Arm. Sie begegnen sich in der Kurve und die Frau schreit zu dem Mann rüber, Schwein! Und der Mann denkt, na, du bist mir ja eine... Sag ich jetzt nicht, was er gedacht hat? Und den Gedanken kommt er kaum zu Ende denken, als er das Wildschwein gerammt hat, was auf der anderen Seite der Kurve auf ihn gewartet hat. Die Lektion aus diesem Witz ist vielfältig. Erstens, du solltest niemals vom Schlechten ausgehen, egal was dir passiert mit anderen Menschen. Weil du könntest dich gewaltig irren, selbst wenn eine Frau zu dir schreit, Schwein. Was soll man da denken? Zweite Lektion ist, es wäre auch von der Frau nicht fair gewesen, die Klappe zu halten und dem Mann nicht wenigstens versucht habend von dem Unfall zu bewahren, der ihm hinter der Kurve wahrscheinlich geblüht hat, weil sie sah das Schwein auf seiner Fahrbahnseite ja vor ihm. Und so ähnlich ist das mit der Osterpredigt. Du rufst was in die Menge und die einen hören es so und die anderen hören es so. Und wenn sie dir vertrauen als Prediger, dann denken sie, vielleicht hat sie ja doch recht oder er. Und es ist nicht gegen mich gerichtet, sondern es ist eigentlich ein barmherziger Appell an mein Gegenüber, lass dich warnen, dir begegnet eine Gefahr und ich würde dich so gerne darauf vorbereiten, damit dir nichts passiert und du nicht zu Schaden kommst. So irgendwie ist das an Ostern. In der Apostelgeschichte lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Nach der Auferstehung ist Jesus noch 40 Tage da gewesen. Dann ist er in den Himmel gefahren. Das ist der Tag, den wir feiern, wenn der Lego-Event stattfindet. Und nach 10 Tagen kam Gott, der Heilige Geist, an Pfingsten. Die Gemeinde wurde geboren und das Reich Gottes fing an, sich auszubreiten. Jesus hat 3x10 Jahre lang ein ganz normales Leben geführt, ohne Sünde, ohne Rebellion gegen die Eltern, in völliger Unterordnung unter das Gesetz. Dann hat er seinen Handwerksberuf an den Nagel gehängt und hat noch 3 weitere Jahre im geistlichen Dienst gedient, Zeichen und Wunder getan, gepredigt, den Leuten gesagt, wer er ist. Die, die ihn besonders gut kannten, haben es am wenigsten geglaubt in Nazareth. Aber er hat es zumindest versucht. Und die einen haben es so gehört und die anderen haben es so gehört. Ich habe mir an Ostern vorgenommen, ach, es wäre doch schön, die Leidensgeschichte in verschiedenen Evangelien zu lesen. Und so habe ich mir für heute Morgen Markus ausgesucht. Und ich bin aufgestanden, bevor die Heizung umgesprungen ist. Also von Nacht auf Tag springt die bei uns um zum Energiesparen. Bei euch wahrscheinlich auch. Und dann musste ich diesen Knopf drücken, mir war ein bisschen kalt. Dann habe ich so die kuscheligste Jacke, die ich so habe, mich eingelullt, habe mich auf meinen Stuhl in der Küche, wer schon mal bei mir war, der kennt den, da sitze ich immer. Das ist da, wo die vielen Bücher ziemlich chaotisch aufeinander gestapelt sind, direkt daneben. Und da ist auch der Heizkörper. Und dann habe ich die Beine so auf Kalebs Stuhl hochgelegt und habe gelesen, Jesus in Gethsemane. Und das Lustige ist, dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde und mich wieder orientiert habe im Text, hat dann irgendwann Jesus geschrieben, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und ich dachte, Mist, ich bin auch nicht besser als die. Ich habe genauso versagt und ja, vielen Dank. Versagen macht sympathisch, gell? Das andere macht das, schafft so viel Distanz, wenn einer da ist, der immer alles weiß, der alles besser kann als du. Der, wenn du ihm was erzählst, das schon 10-mal schlimmer erlebt hat als du und du denkst, okay, ich gebe auf, ich lasse es halt sein. Aber wir kommen alle daher. Jesus ist der Einzige, der es geschafft hat. Er hat den Treue-Test in jedem Lebensbereich bestanden und wir, oder ich sag mal ich, habe in jedem Lebensbereich, und damit meine ich jeden Lebensbereich, versagt. Mindestens in Gedanken. Meistens auch in irgendeiner Art von Tat. Und darum ist mir so sehr bewusst, dass ich absolut angewiesen bin auf meinen Retter. Es gibt nichts, was ich vorzuweisen habe. Es gibt nichts, was ich zeigen kann, um in den Himmel zu kommen, was mich rechtfertigen, qualifizieren würde, um da reinzukommen. Aber wie fing das eigentlich alles an und woher kommt der Tod? Dem Tod von der Schippe gesprungen ist ja mein Untertitel. Woher kommt der Tod? Hast du gewusst, ist dir klar, dass der Tod eigentlich nicht ursprünglich Gottes Plan, Idee, Absicht war? Das war nicht so. Weil in 1. Mose lesen wir, dass die Schöpfung dauerhaft angelegt war. Gott sagt in 1. Mose 2,16, Gott, der Herr, gebot dem Menschen sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich habe mir von Menschen, die Hebräisch können, sagen lassen, dass dort buchstäblich im Hebräischen steht, sterbend werdet ihr sterben. Das heißt, von dem Moment an, wo der Mensch sich entscheidet, der Schlange zu vertrauen und nicht Gott, beginnt ein Verfallsprozess, der nicht aufzuhalten ist. Auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der geistlichen. Paulus schreibt den Brief an die Römer in Römer 5, Vers 12. Adam brachte den Tod, Christus bringt das Leben. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben und sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Das heißt, wir haben den Tod in diese Welt gebracht durch die Sünde. Es gibt drei Arten von Tod, die du in der Bibel finden kannst. Das erste ist der geistliche Tod. Was meint das? Was ist der geistliche Tod? Der geistliche Tod bedeutet, du Mensch, der du Geist bist, bist getrennt von Gott, der Geist ist. Am Anfang der Schöpfung waren sie ungetrübt mit ihm zusammen, aber die Sünde hat Gott und Mensch auseinandergebracht. Wenn aber nun jemand kommt und nimmt Jesus als Erlöser an, wird diese Beziehung, die kaputt war, wiederhergestellt. Es findet Versöhnung statt zwischen Gott und Mensch. Und Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 6, 17, wer bei dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Jesus sagt über sich in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die erste Variante, geistlicher Tod. Das zweite, der physische Tod. Die Bibel sagt, zum Beispiel in Jakobus 2, 26, so wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt, wenn Geist und Leib getrennte Wege gehen, stirbt der physische Leib, der Körper. In 2. Korinther 5 vergleicht Paulus den Körper mit einem Zelt, indem man lebt, solange man auf Erden eben lebendig ist. Und dieses Zelt verlässt man oder es wird abgebrochen, wenn man physisch stirbt. Er sagt sogleich, zum Beispiel der Körper einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Ich fand das hier sehr schön formuliert, wenn du dich fragst, welche Bibelübersetzung war das denn, Iris? Das war die neue Genfer Übersetzung. So, ich schaue immer gerne die Texte in verschiedenen Übersetzungen nach und das gibt oft Licht in eine Bibelstelle, die dir manchmal nicht gleich so plausibel erscheint. Der dritte Tod, von dem die Bibel spricht, ist der ewige oder eigentlich wird sie wieder genannt der zweite Tod. Weiß jemand, was das ist? Das ist der Feuersee. Offenbarung 20, 14, 15. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die Bibel sagt, dass die Leute, die durch ihren Glauben an Jesus Christus überwinden, keinen Schaden erleiden durch den zweiten Tod. Das ist in Vers 6 des gleichen Kapitels, Offenbarung 20. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre lang. Gott hat dem Menschen gesagt, wenn du von diesem Baum isst, an diesem Tag wirst du sterben. Vielleicht hast du dich beim Bibellesen schon mal gefragt, ja, aber die sind doch gar nicht gestorben an dem Tag. Doch sind sie geistlich. Sie sind unmittelbar nach dem Ungehorsam geistlich gestorben. Interessant ist aber auch, dass sie physisch gestorben sind innerhalb eines geistlichen Tages, denn Gottes Zeitrechnung ist wie? 1000 Jahre ist ein Tag. Wie alt ist Adam geworden? 930 Jahre. Wie alt ist der älteste Mensch, von dem die Bibel uns erzählt geworden? Wer weiß, wie der hieß? Methusalem, so ein Spruch, ne? Du bist so alt wie Methusalem, oder? Wenn ich euch sehe, eure Hündin ist so alt wie Methusalem in Hundejahren, so, ne? Die ist tough, die Sarah. 969 Jahre. Er ist auch kein, hat ja auch nicht 1000 nicht voll gemacht. Und was das Problem ist, seit es den Tod gibt, gibt es auch die Angst. Und die Angst vor dem Tod ist eigentlich die Mutter aller Ängste. Das Schlimmste, was du fürchten kannst, egal welche Phobie du hast, ist am Ende immer die Vernichtung deiner physischen Existenz, diese Art von Tod. Angst vor Spinnen, rational nicht so zu erklären, außer du lebst in Australien, da gibt es ja Viecher, die sind irgendwie ganz, weiß ich nicht, so. Die Großen sind nicht giftig, aber entsetzlich, die Kleinen sind giftig und die siehst du nicht. Aber am Ende dieser Angst, wenn ich sie bis zum Äußersten durchdenke, ist immer der Gedanke, ich könnte sterben. Ich bin mal in einem Fahrstuhl stecken geblieben, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war eine extrem unangenehme Erfahrung und ich habe so ein Stück weit Panik erlebt in mir drin, habe versucht, das zu verstecken. Und diese Angst vor Enge, diese Angst, ich komme hier nie wieder raus, ne? Also ist irrational. Ich wusste, dass ich da wahrscheinlich irgendwann wieder rauskomme. Aber die Angst sagt dir, wenn sie sich steigert am Ende, du hast Angst zu sterben. Du hast Angst, du packst es einfach nicht, diese Situation zu ertragen. Und der Hebräerbrief sagt uns was Fantastisches, was Jesus gemacht hat. Hebräer 2, 14 und 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, gemeint ist Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten. Sag doch mal das Wort mit mir. Entmachten. Wen hat er entmachtet? Der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Boah, das ist jetzt für alle die, die mit Ängsten kämpfen. Und für alle die möchte ich gerade jetzt beten. Und ich lade dich ein, mit mir mitzubeten. Und wenn dich das betrifft, pack im Glauben ganz fest dazu, weil ich glaube, dass Gott dir heute was schenken möchte. Vater, ich danke dir, dass du in Christus Tod, Teufel, die ganze Konsequenz von Sünde eliminiert hast für alle die, die dir vertrauen. Und ich bete jetzt für jeden unter uns und auch zu Hause und wann auch immer, wer das guckt. Ich bete für jeden für Freiheit von dieser Furcht. Und ich binde in dir und an dir jeden Geist der Furcht, jede Phobie, jede Panik, auch jede Angst vor der Angst. Ich binde jeden Geist von Panikattacken in dem Namen Jesus Christus und ich komme dagegen. Und ich stell dich unter den Schutz des Blutes Jesu Christi und ich sag, sei frei in seinem Namen von jeder Angst. Amen. Amen. Ja, jetzt habe ich was vor. Ich weiß nicht, ob mir das so gelingt. Ich probiere ja manchmal Sachen gerne aus. Und das kommt jetzt darauf an, wie lange ihr geschlafen und wie viel Koffein oder wie heißen die Dinger, Energy Drinks, ihr so intus habt heute. Oder ihr könnt auch auf euren Sitznachbarn aufpassen. Und dem so ganz liebevoll, zart, mit dem Ellbogen in die Seite und gucken, dass der nicht einschläft während meinem zweiten Punkt. Weil mein zweiter Punkt, der erste Punkt hieß der Tod, wo kommt er her? Der zweite Punkt heißt der leidende Gott. Karfreitag, Daniel hat es uns beschrieben, was Christus getan hat. Und ich habe mir gedacht, es gibt eigentlich nichts, was das besser beschreiben kann als die Bibel selber. Egal wie viel Senf ich dazugebe, ich mag Predigten, ich lese Bücher furchtbar gerne und das hilft mir manchmal, wenn das nochmal so aufgedröselt wird von Leuten. Aber manchmal ist das pure Wort, so die wie sagen wir denn, unverdünnt. Einfach das Beste, was dir passieren kann. Und was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe die Leidensgeschichte von Jesus aus dem Matthäusevangelium gescannt und so ein paar einzelne Elemente mir daraus gezogen. Dann habe ich mir einen der messianischen Psalmen, im Psalm 22, den Leidenspsalm, auch genommen und auch so ein paar Elemente daraus genommen und habe das verknüpft mit 1. Korinther 13. Das ist jetzt für die Bibelkenner. Ich habe euch neulich schon mal erzählt, in meiner letzten Kleingruppe mit den Frauen haben wir uns 1. Korinther 13 vorgenommen. Das ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Wenn du schon mal auf einer Hochzeit oder auf vielen Hochzeiten warst, irgendeiner hat es bestimmt genommen. Die Liebe ist langmütig, gütig, freundlich, sie kennt keinen Neid, sie prahlt nicht. Sie glaubt alles. Das ist übrigens das mit dem Schwein. Wenn der Mann in der Liebe gewesen wäre, oder wir können auch Mann und Frau tauschen, ich wollte jetzt nicht die Frauen besser darstellen, das ist total wurscht. Aber wenn die Person in der Liebe geblieben wäre, hätte sie gedacht, warum ruft die mir das jetzt zu? Das hat einen Grund. Und der Grund ist nicht, die will mich fertig machen, die ist böse, die ist mein Feind, sondern vielleicht ist irgendetwas, ja. Soll ich euch noch was Lustiges erzählen? Das fällt mir jetzt gerade ein, das kennen schon viele. Ihr wisst ja, dass ich in der Traumdeutung unterwegs bin und ich hatte noch nie einen Warntraum. Warnung, also wo Gott mich warnt vor etwas. Bis Weihnachten kam. Weihnachten war toll, wie immer. Und ich bin dann, aber war nicht Heiligabend, bin am ersten Feiertag ins Bett, war sehr spät. Mein Kopf berührt das Kissen, Iris ist weg. Und ich träume von meinem Hund. Mein Hund steht in der Küche. Entschuldigt, Luther war ja auch derb, ist jetzt Luther-Übersetzung sozusagen. Und er pisst mir die Küche voll. Voller Strahl, voller Druck. Ich werde wach und denke, oh, wie schräg ist das denn? Also ich war eigentlich richtig glücklich, ich habe schöne Geschenke bekommen, wir hatten eine coole Familienzeit. Warum in aller Welt träume ich das? Halte mich selber für relativ bescheuert, drehe mich um, schlaf weiter. Und am nächsten Morgen war ich die Erste, die aufgestanden ist. Gehe zur Tür vom Schlafzimmer, mache die Tür auf, gehe in den Flur und denke, irgendwie ist das ein anderer Geruch als sonst. Es riecht jetzt nicht so, als ob der Hund einen Haufen in den Flur gesetzt hätte. Das ist auch schon mal passiert. Und ich gucke und sehe, mein Traum war Wirklichkeit geworden. Und ich dachte nur, man sollte lernen, auf seine Träume zu hören. Jetzt fragst du dich als Traumdeuter, warum stand der Hund aber in der Küche? Gepinkelt hat er ja in den Flur. Ganz einfach. Weil Mein Mann liebt Tiere. Wenn ihr auf der Hochzeit wart, Disney kommt ja von irgendwoher. Bei uns wird alles lebendig gefangen, außer die Fliegen. Bei uns, Bauernhofkind, wurde alles getötet. So zwei Kulturen prallen aufeinander, weil er das Haupt der Familie ist, leben die Tiere. Wäre ich der Mann, wenn die alle verratzt. So. Und Bernd liebt Tiere. Und was hat er gemacht? Er hat im Online-Versandhandel fürs Hundefutter hat er was ganz Tolles gefunden für die Hunde. Solche Stangen, gefüllt mit einer besonderen Pansenfüllung. Und das war das Weihnachtsgeschenk für die Hunde am ersten Feiertag. Und dann habe ich gelesen im Internet, dass je nachdem, was die Kuh, Pansen ist Kuhmagen, gefressen hat, kann Pansen diuretische Wirkung haben. Diuretika sind harntreibende Medikamente, falls du es schon mal gehört hast. Leute mit Herzkrankheiten nehmen sowas manchmal, je nach Tablettenkombi. Und ich dachte, alles klar, jetzt wissen wir, wo das herkommt. Dann habe ich meinem Mann eingeschärft, ihm auf keinen Fall eine dieser Stangen nochmal zu geben. Er hat es dann trotzdem gemacht, aber ich weiß, Bernd, du bist wahrscheinlich, Grüße nach Oberhausen, in kleinen Portionen und das war dann auch gut. Wie komme ich jetzt dahin? Ein Warntraum, ja. Ja, er hatte einen Grund zu lachen.
Bei Trümpers werden Träume wahr.
Bei Trümpers werden Träume wahr. Okay, aber jetzt habe ich vielleicht so ein bisschen euch wach gelacht gekriegt, dass ihr bei mir seid, wenn ich euch jetzt wirklich diese Mischung lese. Als wir 1. Korinther 13 lasen, bin ich an einem Vers hängen geblieben oder einem Stück von einem Vers, der sagt, die Liebe erträgt alles. Und als ich dieses Stück Satz las, musste ich Jesus am Kreuz sehen. Es war einige Wochen vor Ostern, aber ich habe das plötzlich mit Jesus am Kreuz verbunden. Die Liebe erträgt alles. Gott ist die Liebe erträgt alles, passt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr bei mir bleiben könnt von der Konzentration, wenn ich euch jetzt diese Textelemente gemischt vorlese. Der ihn aber verrät, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Die Liebe erträgt alles. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Die Liebe erduldet alles. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche. Die Liebe, sie erträgt alles. Und sie sprachen, Christus, weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Bald darauf aber traten die Umherstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten. Jesus aber umbringen zu lassen. Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm, kreuzige ihn! Da sagte der Statthalter, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen, kreuzige ihn! Die Liebe, sie erträgt alles. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Die Liebe, sie erduldet alles. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus, legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Die Liebe, sie erträgt alles. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Die Liebe, sie erduldet alles. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Die Liebe, sie erträgt alles. Ich bin kein Mensch mehr. Nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergibt eine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll doch Gott ihn retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Die Liebe, sie erduldet alles. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Die Liebe, sie erträgt alles. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Die Liebe, sie erduldet alles. Mein dritter und letzter Punkt heißt die Auferstehung. Wir sind ein Land, in dem man es auf die Spitze getrieben hat, die Bibel zu zersetzen. In dem viele schlaue Leute mit vielen akademischen Titeln es sich zur Aufgabe gemacht haben und immer noch machen, das Buch, was wir so lieben, durch das Gott mit uns reden möchte, zu zerfetzen und uns zu erklären, warum das denn alles gar nicht so sei. Und es ist auch egal, wie die Schlange in deinem Garten es schafft, dich vom Vertrauen auf Gott und sein Wort wegzubringen, intellektuell oder mit Geilheit, Sünde, was auch immer, wie der jüngere Sohn, der den Vater verlassen hat in dem Gleichnis aus Lukas 15, oder durch pharisäerhaftes Verhalten, indem du religiös versuchst, dich selbst zu erlösen, ohne Gott, um Gott herum. Es ist egal, wie er es schafft. Wichtig ist, dass wir die Lüge erkennen und dass wir verstehen, Wahrheit ist nicht, was das Internet schreibt. Wahrheit ist nicht, was irgendjemand, auch nicht, was ich predige. Wahrheit, absolut zuverlässig, findest du nur zwischen diesen beiden Buchdeckeln hier. Und die Wahrheit ist auch personifiziert. Sie hat einen Namen. Die Wahrheit heißt Jesus Christus. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da kannst du Häuser für alle Religionen bauen, bis dir schwarz wird. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es nur einen einzigen Weg zu Gott gibt. Und wer diesen Weg nicht geht, ist auf ewig verloren und fällt dem zweiten Tod anheim. Dieses hässliche Wort Hölle, was schwierig in den Mund zu nehmen ist, worüber man Lieder schreibt oder in manchem volkstümlichen Spruch oder dahergesagten Satz kommt das Wort vor, und das macht was mit mir. Ich kann das nicht hören. Das, versteht ihr, das macht was mit mir. Weil es gibt Menschen, die ich kenne, die ein Teil meines Lebens waren, von denen ich nicht weiß und von denen ich eine größere Wahrscheinlichkeit an Vermutung habe, dass sie es nicht geschafft haben zu ihm, sondern dass sie den zweiten Tod erleben müssen für eine Ewigkeit. Und das ist nicht einfach. Auf der anderen Seite kannst du nicht die Welt retten und du kannst es auch nicht machen, dass Leute sich zu Jesus hinwenden. Nicht mal deine eigenen Kinder oder deine Eltern. Also meine Eltern, die waren lange zäh, aber irgendwann hat es dann geklappt. Und meinen Kindern irgendwann auch, denke ich mal so. Aber du kannst es nicht machen. Und ich erzähle euch jetzt, es steht alles nicht in meinem Skript, ich erzähle euch meine Manfred-Geschichte. Ich hatte ja mal einen normalen Beruf früher und habe auf dem Amt gearbeitet. Und da habe ich in der Frühstückspause mit einer bestimmten Clique Leute zusammengesessen. Und einer davon, das war der Manfred. Der war sehr nett, der war auf dem Bauamt. Und im öffentlichen Dienst ist manchmal schwierig. Also ich habe in den 90ern, da ging es dann einmal um Karteikarten oder einen Computer. Und ich dachte, Mann, gib mir eins von beiden, aber gib mir eins. Das war, also es gibt Dinge, die kann man nicht verstehen. Und der Manfred war immer nett. Und als ich mal einen Tisch brauchte, oder nee, einen Schrank, so einen Beistellschrank, sagte er, weißt du was, wir auf dem Bauamt da oben, wir haben da einen, der ist zu viel. Und der andere Kollege und ich, der hat ihn mir dann gebracht. Also es war so ein richtiger, netter, hilfsbereiter Mensch. Der hatte in der Stadt, wo ich gearbeitet habe, neu gebaut, war verheiratet, hatte eine kleine Tochter, die war 6 Jahre alt damals. Und ich hatte damals eine Visitenkarte. Freie Christengemeinde Hadamar, Iris Trümper, Älteste. Stand da drauf. Und der Manfred hat mal zu mir gesagt, Mann, das muss, also damals war ich, ihr müsst jetzt ein paar Jahre zurückdenken, ne? Also ich war auch mal jung. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich auch echt. Aber ich war auch mal so von Jahren her jung. Und dann sagte der zu mir, ja, wenn du da die Älteste bist, dann müssen das ja alles Teenager sein. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist so in der Bibel, das heißt noch was anderes. Und dann, also ich habe meinen Christsein nicht wirklich versteckt, aber ich war auch nicht sehr offensiv. Ich war so irgendwie zwischendrin. Ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, der nicht nach der Aufmerksamkeit schreit. Und wenn ich keine Verantwortung trage in einem bestimmten Umfeld, siehst du mich nicht, dann tauche ich irgendwo auch ab. Das ist mein Naturell eigentlich. Und irgendwie habe ich mich da so zurückgezogen. Und dann wurde ich schwanger mit der Braut. Wusste ich damals noch nicht, dass es ein Mädchen war. Und am Anfang in der Frühschwangerschaft hatte ich ein paar Probleme, habe Blutungen bekommen und meine Frauenärztin hat mich krank geschrieben. Dann war ich zu Hause, habe viel gelegen, der Bernd hat versucht, mich zu verwöhnen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von meiner Arbeitskollegin, von der Annette, die war auf dem Jugendamt. Die war auch bei unserem Frühstücksding dabei und die mochte ich gerne und die war auch schwanger. Und die sagte, Iris, ich muss mal vorbeikommen, hast du Zeit? Ich muss dir was erzählen, es ist was passiert. Und ich sagte, ja, ich bin dazu zu Hause krankgeschrieben, dann kommt sie vorbei, sagt, setz dich hin, versuch dich nicht aufzuregen, der Manfred ist tot. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Passiert an einem Schlado im Jahre 1997. Stimmt das? Ja. Oktober 97. Schlado ist ein Kürzel für scheiß langer Donnerstag. Auf dem Abend bis 18 Uhr. Manfred hat gearbeitet auf dem Bauamt wie immer, ist nach Hause gefahren, hatte scheinbar Sex mit seiner Frau. Die Frau war irgendwie krankhaft eifersüchtig, hatte ein Messer unter der Matratze und das hat sie dann auch benutzt. Er hat sich wohl noch bis zur Haustür geschleppt, hat versucht, bei den Nachbarn Hilfe zu rufen, ist zusammengebrochen, ist verblutet, ist gestorben. Zurück bleibt ein Neubau mit elektrischen Fensterläden, war damals noch nicht so gang und gäbe. ein 6-jähriges Mädchen und eine Mutter, die ins Gefängnis kommt. Und ich habe mich so schuldig gefühlt damals und habe gedacht, scheiße, wo wird der jetzt sein? Ich weiß es nicht. Ich habe gebetet für meine Kollegen. Ich war nicht nichts, versteht ihr? Aber vielleicht hätte ich mehr. Ich weiß es nicht. Und Gott hat mir vergeben. Ich habe das dann auch losgelassen. Man kann sich nicht verrückt machen wegen sowas. Und du bist auch nicht der einzige Christ auf der ganzen Welt. Aber ich war schon ziemlich so in seinem Netzwerk sozial. Ohne, da gab es das mit dem ganzen sozialen Medien ja noch nicht so. Und ich habe mir damals vorgenommen, ich will nicht feige sein. Ich will mich nicht verrückt machen, aber ich will auch nicht feige sein. Und ich will den Manfreds dieser Welt sagen, wann auch immer sie sterben, er ist 39 Jahre alt geworden. Was Sache ist. Die Auferstehung, viele sagen, wie kann man sowas Bescheuertes glauben? Wenn man so bescheuert ist, zu glauben, dass es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, kann man auch so bescheuert sein, zu glauben, dass eine Jungfrau ein Kind auf die Welt bringen kann und dass jemand, der gestorben ist, tatsächlich wieder ins Leben zurückkehrt und dann in den Himmel auffährt. Also wenn durchgeknallt, dann 100%. Amen. Und das gehört zum Paket dazu. Es gibt viele biblische Texte, die habe ich jetzt nicht rausgesucht für Punkt 3 über die Auferstehung von Jesus. Aber ich möchte euch zwei Zeitzeugen oder zwei Historiker lesen, die auch etwas über die Auferstehung geschrieben haben. Dann kommt noch kurz was über deine und meine Auferstehung und dann sind wir schon fertig. Ignatius, Bischof von Antiochien, gelebt ca. 50 bis 115 nach Christus. Geboren in Syrien und Schüler des Apostels Johannes. Man sagt von ihm, er sei im Kolosseum in Rom den wilden Tieren vorgeworfen worden. Seine Briefe wurden auf der Reise von Antiochien zu seinem Märtyrertum geschrieben. Also auf dem Weg zu seiner Hinrichtung geschrieben. Und etwas, was er geschrieben hat auf diesem Weg, lese ich euch jetzt vor. Er schreibt von Jesus. Er wurde gekreuzigt und starb unter Pontius Pilatus. Er wurde wirklich nicht nur dem Schein nach gekreuzigt und starb, während Wesen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde zuschauten. Nach 3 Tagen stand er wieder auf aus dem Grab. Am Rüsttag, dem Tag der Vorbereitung auf den Sabbat, wurde er von Pilatus um die 3. Stunde verurteilt. Der Vater ließ es geschehen und um die 6. Stunde wurde er gekreuzigt. Um die 9. Stunde gab er den Geist auf und noch vor Sonnenuntergang wurde er begraben. Während des Sabbats blieb er unter der Erde, in dem Grab, das ihm Josef von Arimathea gelegt hatte. Er wurde im Leib einer Frau in der gewöhnlichen Zeit ausgetragen, ebenso wie wir, und wurde wirklich geboren, wie wir auch. Er wurde mit Milch ernährt und aß und trank später wie wir die übliche Speise. Und als er 30 Jahre lang unter Menschen gelebt hatte, wurde er von Johannes getauft, wirklich, und nicht im Geist. Und als er 3 Jahre lang das Evangelium verkündigt und Zeichen und Wunder getan hatte, wurde er, der doch selbst der Richter war, von den Juden und von dem Statthalter Pilatus verurteilt. Er wurde gegeißelt, geschlagen und angespuckt. Er trug eine Dornenkrone und ein Purpurgewand. Er wurde verurteilt und wirklich gekreuzigt. Nicht zum Schein, nicht in irgendeiner Einbildung. Es war keine Täuschung. Er starb wirklich und wurde begraben und stand von den Toten wieder auf. Wilbur Smith, ein amerikanischer Theologe und Mitbegründer des Fuller-Seminars, gelebt von 1894 bis 1976, schreibt: Wir können es ganz einfach sagen, dass wir mehr von den Einzelheiten der Stunden unmittelbar vor und während des tatsächlichen Todes Jesu in Jerusalem und in der Nähe der Stadt wissen, als wir über den Tod irgendeines anderen Mannes aus der ganzen antiken Welt wissen. Ist es nicht interessant, dass die Leute die Tatsache, dass Buddha gelebt hat, gar nicht so schrecklich anzweifeln, mir ist noch keiner begegnet. Aber bei Jesus scheiden sich die Geister, obwohl es mehr außerbiblische Zeugnisse auch noch zu ihm gibt, als zu irgendjemandem sonst. Christus kam in unsere Welt, er lebte mit uns, er hat uns die Liebe und die Macht des Vaters gezeigt. Er hat sich zu Unrecht verhaften, beschimpfen, foltern und ermorden lassen. Er wurde beerdigt, aber er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Paulus schreibt von ihm in Kolosser 1, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist der Erste, aber nicht der Einzige. Wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt, Jesus in Johannes 5. Sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese hören, werden leben. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Zu Martha sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragt er Martha und frage ich dich. Der physische, der geistliche, der zweite Tod. Jesus hat einen Weg für uns gebahnt. Und mit Paulus können wir sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Durch die Sünde kam er in diese Welt und Jesus hat die Sünde besiegt. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir den Glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben an Jesus Christus, bekennen wir dort, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Und er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und wenn du das auch glaubst, dann sprich ein Amen. Amen. Ich glaube das alles wirklich. Und ich bin Gott unfassbar dankbar, dass der Groschen bei mir gefallen ist, kurz vor meinem 15. Geburtstag. Und es ist mein Gebet, dass der Groschen fällt bei vielen Menschen. Und wir als Gemeinde, als CCLM, wir sind angetreten, um es den Menschen in unserem Umfeld, regional, vor Ort hier in Limburg und Umgebung, in unseren Dörfern, auch die wir online erreichen können, so schwer wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Weil wir auf der Kurve schnell noch rüberschreien, dir könnte was passieren, sei vorsichtig, lass dich warnen. Es hat eine Konsequenz, wie du hier lebst auf der Erde. Aber es gibt einen, der hat alles für dich erledigt. Du brauchst Gott nichts beweisen, du brauchst dich nicht anstrengen, du brauchst dich nicht selber kasteien. Du kannst Gott nichts beweisen, du musst ihm nichts beweisen, du musst nur einfach sagen, ich pack's nicht, danke Jesus, dass du es für mich gepackt hast. Und ich lade euch ein, diesen Gottesdienst mit mir zu beschließen, mit einem Gebet der Hingabe an Jesus, wie wir es jeden Sonntag machen. Ich lade euch ein, steht doch mit mir zusammen bitte auf. Und lasst uns das beten. Und vielleicht ist das für dich das erste Mal, der du hier im Saal bist oder zu Hause. Und ich möchte dich so ermutigen, was hättest du zu verlieren, wenn du es einfach mal mit Gott ausprobierst. Aber du hast unendlich viel zu verlieren, wenn du es nicht tust und die bekloppten Christen recht haben. Das Risiko ist gewaltig groß. So lasst uns doch ja, mit einfachen Worten Jesus unsere Hingabe erklären. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Und wieder auferstanden. Ich glaube an die Macht des Kreuzes, dass mir meine Schuld dort vergeben wurde. Und ich bringe sie dir jetzt, Jesus. Ich bekenne, ich habe versagt, Fehler gemacht, Sünde getan. Wasch mich rein. Nimm du mein Leben in die Hand. Führ mich von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. und dann in Ewigkeit. Erfüll mich mit deinem guten Heiligen Geist und hilf mir, dich kennenzulernen, mehr und mehr. Amen. Amen. Ja, und ich möchte uns einfach kurz segnen und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns nachgehst, dass du uns ein Echo gibst auf das gehörte Wort Gottes. Ich bete, dass du uns zu mutigen Zeugen machst für dein Wort. Zu Männern und Frauen, die sich nicht schämen, sondern die zur richtigen Zeit den Mund aufmachen. Aber auch zu Männern und Frauen, frei von Verdammnis, frei von dem Druck, der auch entstehen kann, und dem Krampf zur Evangelisation. Wir wollen das in dir, Heiliger Geist, tun. In vorbereiteten Werken, in Klarheit, in Freude, aber auch in Unverschämtheit und ja, Direktheit, Herr. Lass Menschen sehen, dass du real bist, anhand unserer Leben, anhand unserer Familien, an unserer Beziehung in der Familie, in der Gemeinde, zu unseren Kindern. Lass Menschen erkennen an der Liebe, die wir zueinander haben, dass wir deine Jünger sind, Jesus. Jesus, wir ehren dich am Ende dieses Gottesdienstes. Wir schauen zu dir als dem, der das schwere Werk geleistet hat. Und wir sagen einmal mehr Danke. Danke für Golgatha. Danke für dein Erlösungswerk. Danke für deine Liebe, Gott, zu uns. Ehre sei allein dir. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.